Halleluja. Das ist so wunderbar, Herr, vor deinem Gnadenthron zu stehen, zu wissen, bei dir ist Gnade in Fülle. Und dass wir zu dir kommen können, Herr, und du nimmst uns an wie ein Kind, liebevoll in den Arm. Herr, wir wollen unsere Herzen bereit machen, wollen uns vielleicht neu versöhnen mit dir, vielleicht auch, wo wir auf dem Kriegsfuß sind, weil wir mit Dingen nicht einverstanden sind, und kommen und laufen gerade jetzt in diesem Moment zu dir. Halleluja. Und wir machen unsere Herzen einfach bereit, was du sagst, Heiliger Geist, zu jedem Einzelnen von uns. Wir wollen bereit sein für das, Herr, was du sprichst. Und sagen, wir sind auch bereit, Dinge neu in unser Leben fassen zu lassen, wirken zu lassen, dass es Frucht bringt. 30, 60 und 100-fach. Halleluja. Sag doch gemeinsam Amen. Super. Vielen Dank, Lobpreisteam, dass ihr uns damit reingenommen habt. Einige gucken gerade. Wer weiß, was 1492 passiert ist? Einige wissen es. Geboren wurde ich nicht dort. Aber 1492 entdeckte Kolumbus Amerika. Es war eine spannende Zeit damals. Alle haben Kolumbus für verrückt gehalten. Hat ein paar Schiffe bekommen, um dorthin zu gehen, hat entdeckt. Und Leute kriegten mit, hey, in Amerika, da ist etwas zu holen. Da ist ein Land von Hoffnung. Hey, da ist Entdeckung da. Da können wir neu unsere Zelte aufschlagen. Und es ist tatsächlich ein riesengroßer Boom ausgebrochen. Menschen haben sich aufgemacht, Abenteuerlustige, auch Leute, die verfolgt waren in Europa, haben sich aufgemacht, sind in Schiffe gestiegen, sind nach Amerika gefahren, um dieses neue Land zu entdecken, zu erkunden, zu erforschen und zu besiedeln. Das Spannende ist, dass es Berichte gibt, als diese Boote dort an und Schiffe angekommen sind. Es war ja nicht erschlossen, da gab es ja keinen Hafen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwo in Hamburg einfährst, so in New York, wie wir das heute kennen mit der Freiheitsstatue, dass du da irgendwie landen kannst und alle winken dir zu und haben dich irgendwie erwartet. Und dann mussten die irgendwie da ran, mit da aussteigen, mit kleinen Booten irgendwie da an dieses Land reingehen. Und tatsächlich haben sie mit ein paar Schiffen, die sie nicht mal gebrauchen konnten teilweise oder gedacht haben, jetzt haben sie ihren Zweck für die Überfahrt eigentlich getan, haben sie die auseinandergebaut, haben das Holz genommen, die Ressourcen, und haben davon Häuser und Siedlungen gebaut. Das ist nicht eine einmalige Story. Tatsächlich erleben wir das in der Geschichte noch einmal im 18. und 19. Jahrhundert, die sogenannten Donauschwaben. Also eine Gruppe mit deutschstämmiger Abstammung sind entlang der Donau nach Osteuropa sozusagen ausgewandert, haben neu besiedelt dann und haben dann ihre kleinen Boote, als die dann sozusagen den Zweck der Überfahrt getan haben, auseinandergebaut und am Häuser gebaut. Ich finde das ein spannendes Bild, weil ich würde es nicht so machen. Ich käme nicht auf die Idee. Okay, nun sind wir heute mit Schlauchbooten unterwegs, kann man schlecht davon manchmal, oder mit anderen kleinen Booten unterwegs, kann man schlecht irgendwie ein Haus damit bauen. Aber neues Land, neue Wege, brauchen auch neue Methoden. Und ich finde es so stark, dass sie damals diese Ressourcen, die dort waren, genutzt haben, um wirklich diese Häuser zu bauen. Die haben das Schiff nicht irgendein Museum gestellt, daran werden wir uns irgendwann erinnern, oder vielleicht sich in der Rückhand gehalten, ja, vielleicht werde ich irgendwie wieder zurückkehren. Nein, es war klar, wir werden hier dieses neue Land besiedeln. Und wir sind gerade so im zweiten Teil der Predigtserie Auf zu neuen Ufern. Den ersten Teil gab es schon im Mai und heute geht es so ein bisschen weiter. Und hier der Gedanke ist, ein bisschen reinzugehen, hey, wie wollen wir als Kirche zukünftig, welchen Weg wollen wir gehen? Wie wollen wir Kirche denken? Und so vom Thema heute geht es mir wirklich eher um die Häuser, dass wir Häuser bauen, dass wir die Ressourcen, die Gott uns geschenkt hat, die neue Etappe, die wir gehen, dass wir Häuser bauen. Dass wir nicht vielleicht irgendetwas haben, wo wir sagen, okay, ich halte irgendwie so meinen Fuß so hinten irgendwie in diesem Boot und halte mir diese Hintertür offen, sondern wirklich auf neue Ufer, die Gott uns schenkt, das neue Land wirklich zu bebauen. Wenn Gott uns sagt, schlagt die Pflöcke weit, dann sollte man sie auch weit schlagen. Das haben sie auch damals gemacht. So, das war ein richtig großes Risiko. Und ich will euch mit hineinnehmen nochmal so in die Gedanken vom letzten Mal. Da haben wir aus Matthäus 28, Vers 19 und 20 gelesen, den Missionsbefehl. Ich mag Reinhard Bonnke, der sagt immer so, das war keine Empfehlung, das war ein Befehl. Und da heißt es, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und wir wissen, die Jünger mussten ein bisschen warten, aber der Heilige Geist kam zu Pfingsten. Und kam. Und viele Menschen haben sich für Jesus entschieden. Zahlreich. Petrus hat gepredigt, bam. Ich meine, was hat der da für eine Predigt rausgehauen? Apostelgeschichte 2 können wir lesen. Was tat die Kirche danach? Die erste Kirche in Jerusalem, das war eine Megakirche, viele Leute, die erreicht wurden. Was taten sie? Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Keine Sorge, ich predige jetzt nicht darüber. Wir lassen jetzt auch jetzt nicht die Finanzkörbe rumgehen. Aber ich will diesen Moment nutzen, weil wir überlesen manchmal diese Sachen so. Ich will gerade auf einen anderen Punkt hinaus, aber wir lesen ja, es ist ja die Frage, wie wir Bibel lesen, wie lassen wir das wirken? Ich finde das schon krass, was für eine Gemeinschaft hier wirkte. Hier ist nicht so, hey, ich kriege mein Gehalt und mein Geld und das ist für mich da und für meine Familie. Ja? My home, my castle. Sondern das ist weitergedacht, hey, ich gebe es rein und das ist etwas, das mein Gehalt, mein Geld, was ich hier verdiene, ist Teil des Reiches Gottes. Hey, und ich will, dass es Gott in diesem Reich verwendet. Ganz neuer Gedanke hier bei dieser Versammlung hier in dieser ersten Kirche. Mal eine kleine Deutung hier einfach hinten rein. Vers 46 heißt es dann, gemeinsam hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude. Einige übersetzen auch mit Jubel, überschwängliche Freude. Und mit Schlichtheit des Herzens, also ganz einfach. Sie priesen Gott. Noch einmal, sie priesen Gott. Yeah, super. Und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich bin so ein Typ, ich brauche das. Pause, ich lasse das immer so auf mich wirken. Unser Glaube, den wir haben, ist ein Glaube des Gehens. Es ist kein Glaube, dass wir sagen, komm, es ist ein Glaube des Gehens. Deshalb heißt es Glaube. Mit G vorne geschrieben, Glaube. Wir erleben häufig den Glauben, dass wir Leute einladen, sagen, komm, aber unser Glaube, den wir haben, Gott ruft uns raus und sagt, geht hin. Dass wir zu den Menschen gehen. Wir warten oft, dass die Menschen zu uns kommen. Aber der Auftrag Gottes ist, dass wir zu den Menschen hingehen. Ich weiß nicht, wann und warum das passiert ist in unserem Kopf, aber warum wir denken, dass die Menschen zu uns kommen sollen. Ich muss sagen, dass ich eher auch so aufgewachsen bin. Und wir machen uns gleich nochmal so auf die Reise in der Bibel, dass es scheinbar irgendwie in unserem menschlichen Gehirn und Herzen irgendwie drin ist, dass die Menschen irgendwie kommen müssen. Aber es ist nicht das, dass Jesus sagt, wartet, dass die Menschen auf euch zukommen, sondern er sagt, geht hin. Geht hin. Und ich spüre diesen Auftrag, dass Gott uns da neu hinausführen will, dass da auch neue Wege zu gehen sind. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist kein Gebäude. Kirche besteht aus Menschen und Kirche besteht aus Menschen, die in Bewegung sind. Eine Kirche, die geht, nicht die kommt. Auch wenn Kirche mit K anfängt und wir denken, kommen ist die Devise, ist es aber eine Kirche, die glaubt. Eine Kirche, die glaubt, die geht. Und eine Kirche, die geht, die bewegt sich. Also von daher ist es, das müssen wir neu begreifen, was hier Kirche gemeint. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist auch nicht hier diese Halle. Und wenn wir natürlich heute von Kirchen sprechen, dann stellen wir uns diese riesengroßen Prunkbauten vor. Diese Prunkbauten waren aber nicht da, dass Menschen eigentlich kommen sollten, sondern der Ursprungsgedanke, auch von den Künstlern, die diese Kathedralen auch entworfen haben, ist, auf Gott zu zeigen und seine Größe zu zeigen. Deshalb der Kirchenturm, ne, deshalb ist die Kirche so gebaut, dass sie nach oben zeigt, dass sie in den Himmel zeigt. Aber wir haben daraus etwas gemacht, ein Gebäude, wo wir denken, Menschen müssen kommen in unsere Kirche, damit sie Jesus erleben. Und genau wie in der Apostelgeschichte das lesen, brauchen wir überall Häuser, die sich öffnen, damit Menschen vor Ort für Jesus erreicht werden. Das ist das, was hier steht. Und später, Lukas greift das hier so auf, weil diese erste Kirche machte vieles richtig, sie machte aber auch Sachen falsch. Und wenn man so Lukas liest, der lässt kein Wort, ist ja durch den Heiligen Geist inspiriert, aber kein Wort ist irgendwie so nutzlos. Lukas schreibt, bäm, also wirklich, da kannst du teilweise jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und dann heißt es, nehme es nochmal rein, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie aber hielten fest. Das heißt, es gibt Dinge, die galt es festzuhalten. Die hätten sie auch loslassen können. Die haben erkannt, okay, das ist gut, das war mal gut und das lassen wir los. Nein, Lukas sagt, sie aber hielten fest. Sie machten das immer weiter so. Dann lesen wir später Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen. Sie hätten ja aufhören können, aber sie haben nicht aufgehört. Und deshalb haben sie weiterhin Menschen erreicht, weil sie nicht aufhörten. Und Apostelgeschichte 20, Vers 20 heißt es, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, also was Nutzen bringt, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Hier ist ein Geheimnis, was Lukas rausarbeitet in der Apostelgeschichte, dass beides wichtig ist, Tempel und Häuser. Warum hörten sie nicht auf? Weil es gut war. Weil sie wussten, das Wort Gottes läuft. Gott ist in Bewegung. Gott ist mobil. Gott war von jeher eigentlich mobil. Und er sucht immer noch Menschen. Er sucht immer noch Menschen vor Ort. Er hat sich nicht auf den Tempel dort in Jerusalem fokussiert, sondern auch in den Häusern, als sie dann später rausgingen. Lass uns noch mal ein bisschen zurückspulen. Wie war das denn, bevor Jesus kam? Ich meine, wenn wir an den großen Tempel denken, wie groß er gebaut wurde, denken wir, nee, Gott war doch nicht mobil. Ja, ja, ja. Gott war von jeher mobil. Abraham, 1. Mose 12, Vers 1, was heißt es? Zieh weg aus deiner Heimat. Vielleicht ist es gerade prophetisch für jemanden. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wurde ausgezeichnet für den Glauben. Er ging. Geh, wieder sehen wir, Glaube. Abraham zog aus. Hatte keine Ahnung, wohin es geht. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Muss ich mal so ganz fairerweise einfach mal so sagen. Abraham, eine alte Socke, ne? Mit Verheißung musste er echt warten, aber er zog aus und ging hin im Glauben. In das Land. Das Volk Israel, als es in Ägypten war, zog aus und ging in die Wüste. Und wo war Gott? Wo war Gott? In der Stiftshütte. Er lagerte sich eigentlich dort. Er lagerte sich dort. Das heißt, wenn die Wolke sich lagerte, dann lagerte sich das Volk. Und wenn die Wolke sich erhob, erhob sich das Volk. Keine Sorge, muss man jetzt nicht erheben. Das heißt, Gott war mobil. Die Schiffshütte wurde dann abgebaut und wurde dort wieder neu aufgebaut, wo die Wolke lagerte. Lesen wir ganz speziell nochmal in 4. Mose. Die Bundeslade ist ja ein Zeichen dafür, wirklich eigentlich ein kleiner Holzkasten, überzogen mit Gold, ein Inbegriff der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Die wurde überall mit hingetragen und natürlich war sie in der Stiftshütte, keine Frage. Und, aber die wurde überall getragen, auch später, als das Volk Israel in den Krieg zog, nahm man die Bundeslade mit, weil man wusste, hey, wo Gott da ist, hey, da werden wir siegreich sein. Gott war schon immer mobil. Das war von Anfang an sein Plan, mobil zu sein. David bekam es ins Herz auf einmal, einen Tempel zu bauen. Und er schickt einen Propheten vorbei, Nathan sagt, hey, das ist eine coole Idee, Gott findet das mega nice, dass du einen Tempel bauen willst. Aber Salomo soll, dein Sohn soll diesen Tempel bauen. Und Salomo baute diesen Tempel. Ey, mit Pauken und Trompeten haben sie diesen Tempel eingeweiht. Die Herrlichkeit Gottes lagerte sich auf diesen Tempel. Aber etwas passierte im Kopf bei den Menschen. Am Anfang war die Herrlichkeit Gottes da. David hatte das ja schon am Anfang mit der Stiftshütte. Ihr müsst euch vorstellen, ich meine, Jerusalem groß ausgebaut, David schon großer König, hatte immer noch eine Stiftshütte, sagt, ich wohne in Häusern, ne, aber Gott wohnt im Zelt, wie kann das sein, dem müssen wir was bauen. Und die Herrlichkeit Gottes war da, aber jetzt war der Tempel da und er hat das schon irgendwie etabliert, dass angebetet wurde, 24-7, durch die ganzen Leviten, durch die Priester. Im Neuen Testament sind wir ja sozusagen die Leviten und die Priester, ihn anzubeten, unseren Gott. Und nun passierte etwas im Kopf der Menschen, dass sie dachten, dieser Gott ist schon irgendwie im Tempel und schien nicht mehr so ganz mobil zu sein. Als hätten sie irgendwie 4 Mauern gebaut und versucht, Gott in diesen Tempel einzubauen, wie so ein Tiger im Zoo. Aber der Tiger ist ja nicht geschaffen, im Käfig im Zoo zu leben. Genau wie du Gott auch nicht einfach einkästeln kannst. Aber irgendwie ist unser Gedanke so. Wir denken auch, Gott ist in der Kirche. Und dann ist er, wenn wir aus der Kirche rausgehen, nicht mehr da. Vielleicht denkst du das nicht so krass, aber vielleicht versuchst du das nochmal ganz kurz so passieren zu lassen, wie du denkst oder wie wir denken. Aber wir wissen auch, Stephanus sagt das in Apostelgeschichte 7, hey, Gott wohnt nicht in Häusern, die aus Menschenhand gemacht sind. Vers 48. Das ist, Gott war von jeher mobil und das Spannende war, wir wissen, das Volk Gottes, das wandte sich ab, dass es eigentlich kein Volk Gottes fast mehr war, weil sie lebten nicht nach dem Herzen Gottes. Es war das auserwählte Volk, aber sie lebten nicht nach dem Herzen Gottes. Und was passierte? Der Tempel wurde zerstört, wurde erobert. War das der Wille Gottes, dass der Tempel zerstört wurde? Keine Fangfrage, aber schon irgendwie doch, oder? Ey, das war der Wille Gottes, dass der Tempel zerstört wurde. Hat er das gesagt? Er hat das gesagt. Es war der Wille Gottes, dass der Tempel zerstört wurde. Weil das Volk Israel war damals so ungehorsam, dass Gott gesagt hat, ich bin schon lange gar nicht mehr in diesem Tempel drin, den brauchen wir gar nicht. Dann wurden sie verschleppt, das Volk Israel verschleppt in das Land Babylonien. Was passierte dort? Leute, die Gott irgendwie im Herzen hatten, die ihn anbeten wollten, hatten ja keinen Tempel mehr. Wo sollten sie denn hingehen? Erstens war es ganz weit weg. Dann haben sie sich natürlich dann zu Ort Jerusalem gewandt und dort gebetet, so wie das die Juden damals dann einfach gemacht haben. Was haben sie denn gemacht? Sie fingen an, Synagogen zu bauen. Da entstanden die ganzen Synagogen, die ganzen Häuser. Die kleinen, sage ich mal, Kirchen, wo sie dann dort ihren Gott anbeten konnten. Später wurde der Tempel natürlich wieder aufgebaut. War der Wille Gottes. Keine Frage. Das Spannende ist, Jesus war auch mobil. Er hatte kein festes Haus, wo er sein Haupt hinlegen kann, hat er gesagt. Jesus war mobil und die Jünger waren mit ihm mobil, sie waren permanent einfach in Bewegung. Und so rief Jesus sie hinaus und sagt nicht, hey, werdet irgendwie sesshaft, sondern geht, um weiterzugeben. Wisst ihr, was spannend ist? Die Jünger gingen gar nicht. Die gingen gar nicht. Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir. Die gingen gar nicht. Es musste erst eine Verfolgung kommen. Lesen wir Apostelgeschichte dann 8, die dann kam. Und das Lustige war, mit dieser Verfolgung gingen die Christen raus aus Jerusalem, verstreuten sich. Das sind dann die, die in der Zerstreuung sind, wenn Jakobus später nämlich an diejenigen schreibt. Zerstreuten sich überall. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 1, das ist Zufall, 1 Vers 8 und dann 8 Vers 1. Da hieß es, und die Jünger blieben in Jerusalem. Die zwölf Apostel, sie gingen nicht raus. Immer noch nicht. Was waren da für Sturköpfe, oder? Ich verstehe die Apostel. Und ich freue mich, dass man das in der Bibel so lesen kann. Und dachte nur, das kann doch nicht sein. Da gehen die einfach da nicht raus, obwohl die rausgehen. Alle gehen raus, aber die zwölf Apostel gehen nicht raus. Die brauchen einen richtigen Tritt in den, damit die da wirklich rausgehen. Leute sind in Judäa überall unterwegs, auch von den Diakonen, die sie extra dann gewählt haben. Und dann kommen die selber zurück, berichten und dann trauen die sich fast immer noch nicht. Selbst Philippus muss erst predigen in Samaria, ein Ort, den wir da gelesen haben. Das war wirklich, wo viel Volk damals gemischt war, als sie nämlich, weil die Babylonier auch damals das besetzt hat, hatten da die Völker miteinander vermischt. Das war für Juden ein Gräuel. Aber Philippus predigte da und die Menschen entschieden sich für Jesus in Scharen. Da kriegt die mit, der Philippus, der ich denke mal, Petrus hat gedacht, ey, der hat mehr, Philippus hat mehr Erfolg als ich mit meiner Predigt. Da muss doch was dran sein. Dann kam die auf den Gedanken, ja, wenn sie dann sich irgendwie überhaupt für Jesus entscheiden, dann ist es auch gut, da Jünger hinzuschicken, damit sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Versteht ein bisschen, wie anstrengend das auch schon damals war für die Apostel. Von daher, wenn du heute hier sitzt und du hast diesen Gedanken, irgendwie rauszugehen und du fühlst dich irgendwie festgeklebt an den Stuhl, wow, das gab es schon alles. Das gab es schon alles. Nun, was war eigentlich der Wille Gottes? Gehen und verteilen. 70 nach Christus, was passierte dort? Der Tempel wurde zerstört. War das der Wille Gottes? Ja, es war der Wille Gottes, dass der Tempel zerstört wurde. Um eigentlich genau prophetisch das zu sagen, was eigentlich Jesus auch schon ausgesprochen hat, weil der Heilige Geist überall dort ist, wo Menschen anbeten. Ist er mitten unter ihnen. Wie lesen wir in Johannes 4, Vers 21? Die Stunde kommt, sagt Jesus, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem zum Vater beten werdet. Sagt er zu dieser Samaritanerin. Also eine, die in Samaria wohnte. Aber die Stunde kommt und sie ist jetzt da, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gottes Geist und die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten. Gott war und ist mobil und wird immer mobil bleiben. Er ist nicht gebunden an irgendeinen Tempel, wo wir manchmal versuchen einzukästeln, wie einen Tiger im Käfig, im Zoo. Das kannst du gar nicht tun. Gott kann auch gar nicht wirken in dieser Fülle, in dieser Kraft. Was will ich nun ausdrücken? Machen wir jetzt unsere Kirche dicht? Keine Sorge. Aber das Bild, was ich hier einfach malen will oder was wir hier in der Bibel sehen, es braucht den Tempel, es braucht Häuser. Sowohl Tempel als auch Häuser. Und um in dem Bild mal zu bleiben, braucht es auch die Mauer. Nehemia hat auch schon mal drüber gepredigt, wo sie den Tempel gebaut hatten. Die Häuser waren da und es brach keine Erweckung aus. Es war wirklich durcheinander. Sie bauten die Mauer. Und die Mauer steht für Gebet. Eine richtige Firewall, wo Gott wirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist genau das Gebet, was wir lesen in der Apostelgeschichte. Und sie beteten. Tempel, Häuser, Gebet. Das ist das Bild, was wir einfach sehen. Und das ist auch Kirche. Kirche ist nicht der Tempel allein. Kirche ist Tempel, Kirche sind Häuser, Kirche ist Gebet. All diese drei Dinge. Und Kirche ist in diesem Fall auch mobil, weil Kirche in diesem Fall unterwegs sind, überall, wo Menschen in Bewegung sind. Das heißt, überall, wo du dich bewegst, in Kassel und Region, hey, du bist ein Repräsentant des Reiches Gottes. Wow. Wow. Bist du ein Himmelsbürger? Bist du ein Himmelsbürger? Du musst nicht zur Kirche gehen, du bist Kirche. Tempel, Häuser und Gebet. Von daher dürfen wir auch gar nicht mehr so in Grenzen denken, weil Gott ist grenzenlos. Komme ich später noch ein bisschen drauf, wenn ich Zeit habe. Von daher müssen wir auch unsere Gedanken irgendwie erweitern, dass wir nicht sagen, hey, weil ich sage so viele Menschen werden zu Jesus kommen, da werden Gottesdienste gar nicht ausreichen. Und vielleicht erlebst du das auch, dass du sagst, hey, komm doch einfach mal in den Gottesdienst und so weiter. Komm hier einfach her und da werden sich Menschen für Jesus entscheiden. Nein, es geht um diesen Gedanken, hey, du bist die einzige Bibel, die die Menschen wahrscheinlich je lesen werden. Vor Ort, wo du bist, werden Menschen die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes erfahren. Hey, die haben vielleicht die Bibel noch nie aufgeschlagen, aber du bist die lebendige Bibel Gottes, du bist das lebendige Wort Gottes, wo Gott durch dich spricht, durch den Kraft des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was wir hier sehen, weil Gott ist mobil und wir dürfen Gott, auch den Heiligen Geist, da nicht einkesteln. Von daher auch, dass ich manchmal so sage, hey, ich tanke Kraft im Gottesdienst, um wirklich raus, ist eine gute Sache, aber wenn das nur alleine das ist, dann wirst du die restlichen 6 Tage nicht überleben. Die Kraft Gottes wird nicht reichen, also von dieser Perspektive wirst du nicht überleben. Du wirst auch gar keine Menschen zu Jesus führen können, weil der Heilige Geist wie so ein schleichender Platten, wo so Stück für Stück die Luft rausgeht, dir die Luft ausgeht. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir gar keine Kraft einfach haben. Und dann kriege ich mir wieder gerade so zum Gottesdienst oder zum Livestream und machen irgendwie an, damit wir wieder Power kriegen. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Trotzdem braucht es den Tempel, weil bist du ermutigt hier? Na, gerade jetzt nicht, wa? Hey, du wirst ermutigt, wenn Menschen zusammenkommen, zu gucken, hey, wow, da sind viele Leute, die glauben, das ist eine Kraft Gottes, auch wenn Menschen zusammenkommen, die alle Jesus lieben, boah, da lagert er sich unter ihnen, das ist eine Verheißung. Von daher wird es das immer geben. Amen? Aber es braucht die Häuser und es braucht das Gebet, weil Gott ist mobil. Und meine Ermutigung ist, lasst uns Menschen nach Hause bringen. Lasst uns Menschen wirklich nach Hause bringen. Wie kann das passieren? Wir gehen nochmal rein in unseren Text in Apostelgeschichte 2, reinschauen, da heißt es in Vers 46, sie brachen das Brot in ihren Häusern, sie aßen und tranken in ungetrübter Freude. Das heißt, es war so eine klare Freude, bam, und mit Schlichtheit des Herzens. Das sind so 3 einfache Dinge, die wir hier lesen. Das erste ist, öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Die Schlichtheit, die Einfachheit des Herzens. Und das ist nicht verkrampft, das ist ganz locker, das ist flocker, das ist flockig, das ist fluffig. Ja, einfach dein Herz zu öffnen. Für Gott, aber auch für andere Menschen. Und wir machen uns manchmal Gedanken, wie wir Leute ansprechen sollen. Wir besuchen Kurse, wir denken, wir müssen noch die Predigt hören, wir denken, wir müssen noch das ganze Kapitel in der Bibel lesen, wir denken, wir müssen noch diesen Kurs irgendwie absolvieren. Ganz easy peasy, öffne dein Herz. Du musst kein Master in Theologie haben, um Menschen für Jesus zu erreichen. Du musst nicht alle Antworten auf alle Fragen haben, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und vielleicht ist es auch manchmal viel besser, das genau auch nicht zu haben, keine Antwort und zu sagen, das weiß ich auch nicht. Aber weißt du was? Wir beten mal und gucken, was Gott tut. Ist das nicht wunderbar? Öffne dein Herz. Und ich will dich ermutigen, dass wir auch auf Personen zugehen, sie einfach mal ansprechen, dass wir unser Herz auch einfach öffnen, mal einladen auf ein Stück Pizza. Vielleicht gibt es auch gar keine Antwort, wo jemand in großen Schwierigkeiten ist. Ich erlebe es ja auch als Pastor. Ich versuche dann einfach nur da zu sein, weil kluge Sprüche klopfen bringt auch gar nichts in solchen Situationen. Einfach nur da zu sein. Aber weißt du, wenn ich weiß, dass Gott da ist, das ist Trost genug. Dann brauche ich auch nicht mehr sagen, weil der Heilige Geist spricht. Ich habe manchmal keine Ahnung, was der Heilige Geist spricht, aber er tut es einfach. Und dann ist er einfach da. Und Leute sind berührt. Nicht, weil ich da bin, sondern weil Gott da ist. Einfach unsere Herzen zu öffnen. Vielleicht sind wir auch manchmal ein bisschen verklemmt. Ich bringe noch mal so ein Beispiel rein. Ich weiß nicht, warum wir Deutsche so komisch sind. Wie geht es dir, wenn du um Hilfe fragen musst? Dir fehlt irgendetwas im Haushalt oder ein Werkzeug. Gehst du rüber zur anderen Garage des Nachbarn und sagst du, mir fehlt ein Werkzeug, könntest du mir das ausleihen? Oder Butter fehlt am Sonntag, du musst einen Kuchen backen, es ist ganz wichtig. Ich weiß noch, wir hatten Diskussion mal zu Hause. Nein, ich frag meine Nachbarn nicht. Wir fragen immer und die kommen nie zu uns. So fühlt sich das an. Hey, frag doch einfach. Frag doch einfach. Öffne dein Herz. Wenn du nicht fragst, werden vielleicht die Nachbarn auch nicht kommen. Aber hey, ich sag dir, meine Erfahrung ist, wenn du andere fragst, auf einmal überwindest du Barrieren und sie kommen und fragen auch. Ja, das ist so. Fragen auch. Da habe ich einmal kam ein Nachbar zu mir, hat eine Frage gehabt. Da habe ich gesagt, oh, das dauert länger. Ich dachte, hey, hast du kurz Zeit, länger, auf ein Bier? Ja, ich komme auf ein Bier rüber, komm, dann unterhalten wir uns. So. Und das sind die besten Gespräche, hey, wenn wir ganz kurz uns einfach unterhalten. Und dann kommen auch solche Fragen wie, hey, wie ist das denn eigentlich? Ja, wie ist das denn eigentlich? Erklär mal. Was ist denn deine Meinung irgendwie dazu? Und dann kommt es solche Gespräche, weil Herzen sich öffnen. Zweiter Tipp ist, öffne dein Haus. Wir wissen, dass Jesus viel in Großveranstaltungen gemacht hat und wir schauen auch auf diese Speisung der 5000 und dann wie er auch die 4000 gespeist hat. Aber Jesus ist richtig viel in Häusern unterwegs gewesen. Ich habe einfach mal geguckt, es sind Bibelstellen en masse, aber häufig in Häusern Petrus, Matthäus dem Zöllner, Simon dem Aussätzigen, Simon und Andreas, Levi einem Pharisäer, Jairus, Zachäus, Martha. Alles Einzelbegegnungen in Häusern. Das heißt, Jesus begegnet jedem Einzelnen. Und hier sind die Namen auch aufgezählt. Da ist nicht, ja, er ging mal wieder in irgendein Haus. Sondern es war das Haus des Simon des Aussätzigen. Das war schon überhaupt ein Ding, in so ein Haus zu gehen, wo jemand aussätzig ist. Jesus da rein. Ne? Damals Katastrophe. Ja? Heute würdest du dann irgendwie, jetzt fällt mir das gerade nicht ein, in Quarantäne gesteckt und kommst dann nie wieder raus. So war das damals. So ungefähr. Jesus ist da reingegangen, wo andere Menschen nicht reingegangen sind. Öffne dein Haus. Und Jesus kann in deinem Haus wirken, wenn du dein Haus für ihn öffnest. Vielleicht bist du vielleicht schon mal rumgegangen und hast einfach Gott eingeladen in jedem Zimmer. Auch im Keller oder im Dachgeschoss, im Abstellraum, dass Gott in deinem Haus wirken kann. Hey, wenn du das sogar öffnest, Menschen reinkommen, können Wunder passieren. Jesus redet zu anderen Menschen in deinem Haus. Kannst du dir das vorstellen? Aber da ist eine Kraft Gottes und eine Verheißung, die er gegeben hat. Hey, wenn das heißt, wir treffen uns in den Tempeln und in den Häusern. Ich habe das vorhin schon gesagt, my home, my castle, denk mir so immer. Ja, mein Haus, meine Burg. Aber unsere feste Burg ist Jesus. Auf ihn sollten wir bauen und deshalb unsere Häuser öffnen. Die Bibel ermutigt uns, gastfrei zu sein. Menschen einzuladen. Hebräer 13, Vers 2 heißt es, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Boah, willst du Engel zu Besuch haben? Dann lad Leute ein. Nicht alle Leute sind wie Engel, aber dann kannst du ein Engel sein. 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfreundlich, ohne zu murren. Das musste ich gleich hinterher schieben. Wenn gleich nicht alle Engel sind, weißt du, seid gastfrei, ohne zu murren. Ja, dass wir wirklich unser Herz öffnen, unser Haus öffnen, Menschen einladen. Auch sich einfach mal zu treffen, ohne einen Grund. Ich noch einen Bock auf eine Story? Für euch, okay. Ich habe jemanden besucht. Und wir haben uns einfach unterhalten, ein richtig gutes Gespräch. Und ich merkte, die Person, mein Gegenüber, wurde nervös. Nach 20 Minuten, nach 30 Minuten, nach 40 Minuten platzte es ihm raus und sagte, also Gideon, erzähl mal, warum bist du denn eigentlich gekommen? Ich sag so, ja, jetzt einfach so, ich wollte wissen, dass es dir gut geht, du hast eine neue Kleingruppe gestartet, ich wollte einfach wissen, wie es dir geht. Er meint es aber jetzt wirklich jetzt. Weil manchmal denken, wenn der Pastor kommt, hat das immer einen Grund. Ermahnung, keine Ahnung, Ermutigung, ist ja Gott sei Dank das gleiche griechische Wort. Aber, dass wir einfach Menschen auch ohne Grund besuchen. Manchmal ist es auch gut, nicht immer zum Nachbarn zu gehen, wenn man was braucht. Einfach nur mal so zu fragen, wie es geht. Das öffnet auch das Herz. Dadurch kannst du auch Haus öffnen. Ich bin enorm echt begeistert, wie gastfrei Nachbarn sein können. Viel, viel freier als viele Christen, hat er das gesagt. Und lasst uns echt die Häuser öffnen. Und ich bin manchmal auch echt erstaunt, dass die Zeit haben, hey, für 10 Minuten, für 15 Minuten sich einfach dorthin zu setzen und nicht nur an der Tür zu stehen, ist ja auch unbequem, ganze Zeit zu stehen und ganz kurz sich mal einfach hinzusetzen. Also öffne dein Haus. Dritte Sache habe ich noch mitgebracht. Öffne deinen Kühlschrank. Echt überlegt, wie man das nennt, weil da heißt es, sie brachen das Brot. Und das bedeutet ja nicht, dass sie nur das Abendmahl nahmen. Die meisten gehen davon aus, dass das hier nur das Abendmahl gemeint ist. Es ist nicht nur das Abendmahl gemeint, sondern die hatten echt Gemeinschaft beim Essen. Sie aßen von einem Brot. Das heißt, sie haben alles miteinander geteilt. Das ist ein Bring-and-Share-Prinzip, was sie da einfach gelebt haben damals. Die haben Jesus so lieb gehabt, die haben sich unterhalten, haben die Sache mitgebracht, haben Gemeinschaft gehabt. Und ich habe das auch gesagt, hey, öffne deinen Kühlschrank. Hey, für andere, nicht nur für dich selbst. Und nicht nur nachts. Aber wenn du deinen Kühlschrank öffnest, dann hast du bereits dein Herz geöffnet, dann hast du auch bereits dein Haus geöffnet. So, und Leute, die uns dann auch kennen und dann kommen und sind manchmal hungrig, nach mir sage ich, hey, hast du Hunger? Hey, wir gucken mal im Kühlschrank, was alles drin ist. Auf was hast du Bock? Ist das nicht wunderbar? Ne? Und dann ist dein Lieblingsriegel da drin. Sagt sie, yo! Und wenn es nicht reicht, sagt er, hast du noch ein Gefrierfach? Ich esse gerne Magnum-Eis oder so. Einfach mal einen Kühlschrank zu öffnen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Wir sind so begrenzt, weil wir so für uns denken, dass wir... Ich habe den Text einfach mal nur so übertragen in unsere heutige Situation. Lernst den anderen kennen, du lernst die Lieblingsspeise kennen, du weißt, welche Allergien da sind. Und wenn Allergien da sind, ergibt sich vielleicht die Möglichkeit zu beten, dass keine Allergien mehr da sind. So, also von daher gibt ja so viel, dann merkst du auf einmal, wo andere Leute leiden. Das ist ja auch ein riesengroßes Leid mit so Allergien. Verstehst Menschen auf einmal viel mehr, kommst wieder einfach ins Gespräch und das ist nicht nur einfach eine flache Ebene. Kirche ist kein Gebäude, sondern besteht aus Menschen, die in Bewegung sind. Und ich will dich ermutigen, auch mobil zu sein, auch in Bewegung zu sein und wegzukommen von dem Gedanken, dass du meinst, wow, der Gottesdienst ist so gut, ich muss die Leute unbedingt hierher bringen. Denk mal darüber nach. Du könntest die Leute direkt vor Ort begegnen. Sie würden sich auch vor Ort direkt für Jesus entscheiden. In der Eisdiele, beim Frühstückstisch im Hotel, in der Hausaufgabenbetreuung. Alles reale Beispiele, die ich gerade aufzähle, wo es wirklich passiert ist. An unserer Jugendlichen habe ich gesagt, wo hast du dich eigentlich für Jesus entschieden? In der Hausaufgabenbetreuung habe ich das Gebet gesprochen. Wie simpel. Dadurch, dass er sich für Jesus entschieden hat und der Heilige Geist kam, ist er überhaupt in die Kirche gekommen. In die Kirche kommen ist schon ein falscher Begriff. Müssen wir vielleicht ändern. Stefan ist da ganz, fällt uns was ein. Ne? Aber stell dir vor, wenn wir Himmelsbürger sind und unser Bürgerrecht in den Himmel ist, wie Philipper 3, Vers 20 steht, dann ist das Reich Gottes überall, wo du bist. Dann ist die Schwelle auch des Reiches Gottes auch überall dort, wo du bist und hier nicht die Schwelle des Kirchengebäudes, sondern direkt vor Ort. Das heißt, wenn Menschen dir begegnen und sie stehen direkt dir gegenüber oder sie sitzen gegenüber, dann weißt du, hier ist die Schwelle und du kannst die Menschen einladen, weil du bist mitten in ihrem Haus, dass sie direkt hineingehen, es ist das Reich Gottes. Wow, oder? Das ist krass. Das ist krass. Und dann weißt du, Gott ist mit dir. Und in diesem Augenblick passiert etwas Wunderbares Und diese Menschen sind Teil des Himmelreiches. Und wenn sie Teil des Himmelreiches sind, sind sie auch Teil der Kirche. Obwohl sie auch kein Kirchengebäude betreten haben. Das ist die Logik, in der ich euch mit unbedingt hineinnehmen wollte. Von daher ist es ein Privileg, dass wir Menschen nach Hause begleiten dürfen. Und ich kann dir sagen, bringe Menschen einfach nur noch nach Hause. Nach Hause. Begleite sie nicht nur, sondern bring sie direkt nach Hause. Und ich will dich ermutigen, vielleicht hast du noch gar nicht so weit gedacht, vielleicht dachtest du, hey, ich bin unwürdig, dein Haus zu öffnen. So wie Zachäus erst, wow, wie soll ich denn das machen? Aber er öffnete sein Haus und Jesus kam hinein. Und es passierten wunderbare Dinge, dass Jesus in sein Lebenshaus hineinkam. Hey, vielleicht hast du Bock, die nächste Saison nach den Sommerferien eine Kleingruppe zu starten. Vielleicht nur zusammenzusitzen mit Mamas am Vormittag mit einem Kaffee und einer guten Andacht. Mehr nicht, einfach auszutauschen, wo sie stehen und dann miteinander zu beten. 1,5 Stunden sich Zeit zu nehmen, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen. Ganz simpel, ganz einfach, easy peasy, gar kein großes Ding. Gar kein Lobpreis, gar kein Prediger, den du einladen musst. Die Star-Prediger sind ohnehin alle belegt. Sondern du bringst einfach das, was der Heilige Geist dir schenkt, in der Schlichtheit des Herzens, in ungetrübter Freude. Ich will dich ermutigen, wirklich auf uns zuzukommen, weil das ist ein Ort der Begegnung zu schaffen, wo Menschen wirklich nach Hause kommen können. Und ich will dich nochmal so ermutigen, und das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Unser Glaube ist ein Glaube des Gehens. Sich wirklich herausfordern zu lassen, an die Hecken und an die Zäune einfach zu gehen. Und ich will dich einfach nochmal so fragen, reicht es dir aus, dass du deinen Glauben im Gottesdienst lebst? Ganz ehrliche Frage. Reicht es aus, dass du dein Glauben im Gottesdienst lebst? Hilft dir vielleicht auch diesen Wandel zu tun in deinem Herzen? Vielleicht hast du auch nur so gedacht und du hörst es heute zum ersten Mal, dass, boah, so habe ich das noch nie gehört. Mir war gar nicht bewusst, dass Gott irgendwie auch mobil ist, dass er mit mir unterwegs sein kann, dass er mit in meinem Haus irgendwie auch regieren kann. Hey, dass andere Leute zu Jesus kommen können, auch durch mich. Und auch vielleicht dazu überlegen, wo kannst du in deinem Leben Herausforderungen sinnvoll mit anderen gemeinsam lösen? Das heißt, vielleicht machst du auch Sport, das ist eine Herausforderung für dich, du triffst dich mit anderen einfach, unterwegs zu sein, triffst andere Leute, die die gleiche Sport anmachen, ihr seid unterwegs und ihr unterhaltet euch über die gute Nachricht. Bist du bereit, dein Herz zu öffnen, dein Haus zu öffnen, deinen Kühlschrank zu öffnen? Wenn nein, vielleicht warum nicht? Mal kurz darüber nachzudenken, was ist passiert in deinem Leben? Aber auch zu überlegen, hey, wen könntest du demnächst eigentlich mal einladen? Und ich will, dass wir diesen Moment einfach nehmen und nochmal so Gott wirken lassen hier in dieser Phase. Weil manchmal muss Heilung reinkommen. Manchmal haben wir so falsche Vorstellungen, auch haben wir Leute vielleicht eingeladen, das ist irgendwie auch schief gelaufen. Vielleicht denkst du, hey, dein Haus ist nicht gut genug. Es muss erstmal aufgeräumt sein, tipptopp. Muss es nicht unbedingt. Ja. Aber etwas zu schaffen, wo Menschen nach Hause kommen können. Und ich will dich einfach einladen, die Zeit einfach zu nehmen, die 2 Minuten, nochmal bewusst einfach Gott einzuladen und zu gucken, Herr, wie sieht mein Auftrag aus? Wie sieht mein Gehen im Glauben aus? Ich habe das so auf dem Herzen gerade bekommen. Ich will, du triffst diese Entscheidung für dich, aber zu überlegen, ja, bin ich bereit, wirklich mein Haus zu öffnen, dir zu geben? das hat keine Klammer auf, was ich jetzt dahinter denke, sondern einfach mal diesen Schritt zu machen, Herr, ich gebe dir mein Haus. Vielleicht ist es noch nie im Bewusstsein zu kommen. Und wenn du mutig bist, gerade jetzt einfach aufzustehen und sag, boah, Herr, ich gebe dir mein Haus. Was auch immer das für dich konkret einfach bedeutet. Ich sage nicht, dass du Leute einladen musst und so weiter und so fort, aber sag einfach, Gott einfach mal diesen Schritt zu wagen, sagen, Herr, ich gebe dir echt mein Haus einfach in diesem Moment. Und ich glaube, dass da was passiert, weil das ist so, als würdest du die Tür aufmachen und der Heilige Geist kommt so rein und sagt, wow, das ist ja cool. Mensch, ist ja super. Wow, du bist Fußballfan, hast guten Möbelstil. Und gib einfach, vielleicht bet einfach gerade, bet mit mir nach und sag, Herr, ich gebe dir mein Haus. Herr, alles, was ich habe, soll dir einfach gehören. Ich will meinen Blick neu erweitern lassen für das, was du vorhast. Ich will neu sehen und neu glauben, dass du in meinem Haus wirken kannst. Dass Menschen dir begegnen, dass Menschen auf die Knie gehen, dass Menschen sich entscheiden für Jesus. Ich will ganz neu diesen Blick und dieses Bild einfach haben. Halleluja. Und während du stehst, will ich noch einen zweiten Aufruf machen. Bist du bereit, Jesus in dein Lebenshaus einzuladen? Dass du sagst, vielleicht ist Jesus noch gar nicht bei dir die Nummer eins in deinem Leben. Bist schon mehrmals hier in den Gottesdienst gekommen, auch im Livestream. Und dein Haus jetzt wirklich jetzt auch zu öffnen, dass Jesus auch da aus deinen Augen rausschauen kann. Und alle wissen, hey, Jesus wohnt bei mir in meinem Lebenshaus. Und wenn du heute bereit bist, sagst, hey Jesus, ich will dir mein Leben geben, mein Lebenshaus geben, dann steh auch einfach gerade jetzt in diesem Augenblick auf und sag, hier bin ich, mit den anderen einfach zusammen dir stehen. Auch gerade mal im Livestream sagst, hier bin ich steh auf. Und lass uns einfach gemeinsam nachbeten. Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist und den Tod überwunden hast, damit ich leben kann, damit du in mir wohnen kannst. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen, der mobil ist, der die Werke des Heiligen Geistes verkündigt. Deshalb lasse ich jetzt das Alte los und ich übergebe dir heute mein Leben. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir alle Amen. Gib mal einen fetten Applaus für alle, die einfach gerade jetzt diesen wunderbaren Schritt getan haben. Und ich will noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.